Das gleiche in Grün Weekly am 29. Mai 2026. Herzlich willkommen. Ich war eine Woche nicht da. Ich habe tatsächlich von Donnerstagabend bis jetzt eben am Donnerstagmorgen weder E-Mail noch LinkedIn noch Teams gelesen, kaum Nachrichten. Was habe ich verpasst, Timo?
Ja, erstmal schön, dass du wieder da bist. Du hast eine Menge verpasst natürlich und auch eine Menge verpasst, die nicht so erquickend war. Und davon möchte ich jetzt als allererstes berichten. Ist gar nicht letzte Woche passiert, sondern schon davor. Ich habe es ein bisschen später mitbekommen, weil ich auch diverse Medien auch natürlich einfach meide und auch manche Kommentare halt nicht lese. Aber das habe ich dann doch irgendwo über Umwege mitbekommen und war äußerst verwundert. Worum geht's? Also, eine meiner Lieblingsentwicklungen der letzten Jahre ist ja, die Klimadebatte wird plötzlich von Leuten gewonnen erklärt, die seit 20 Jahren sagen, Klimaforschung sei Quatsch. Weil die Klimaforschung jetzt sagt, okay, das schlimmste Szenario ist wahrscheinlich doch nicht das Wahrscheinlichste. Und man sitzt da und denkt, ja genau, so funktioniert eben Wissenschaft. Worum es geht? Es geht um RCP 8.5. Das steht für Representative Concentration Pathway. Das sind im Grunde genommen Zukunftsszenarien der Klimaforschung. Die wichtigsten waren RCP 2.6, 4.5, 6.0 und 8.5. 2.6 steht für
sind ein Szenario Droiden mit starker von Star Wars?
Ja, genau. R2-D2, C3PO und RCP 2.6. also 2.6, die Zahlen stehen dann eben für unterschiedliche Szenarien. 2.6 steht für ein Szenario mit einer starken Klimapolitik und relativ geringer Erwärmung. 4.5 mittlere Entwicklung, 6.0 dann eben höhere Emissionen. Und 8.5 ist das Extremszenario, das Worst-Case-Szenario. Fossilgetriebene Turbo-Wachstumswelt sozusagen. Warum spreche ich von der Vergangenheit? Na, später wurden diese Modelle erweitert zu den SSPs, Shared Socio-Economic Pathways. Da schaut man eben nicht nur auf die Emissionen, sondern eben auch auf Wirtschaft, Technologie, Bevölkerung, Politik, Globalisierung. RCP 8.5 war im Grunde genommen das absolute Horrorszenario. Die Menschheit verbrennt bis 2100 einfach alles, was brennbar ist. Kohle ohne Ende, kaum Klimapolitik, technologische Stagnation. Und wichtig, das war nie die offizielle Aussage, so wird es kommen. Es war eher, wenn wir komplett eskalieren, dann ist das genau das Szenario, was dann eintreten wird. Nur wurde daraus medial oft, das ist der normale Weg, wenn wir so weitermachen wie bisher. Und jetzt sagen viele Klimaforscher eben, Moment mal, ganz so wahrscheinlich ist das inzwischen nicht mehr. Warum? Ja, weil die Welt sich auch verändert hat. Solarstrom wurde absolut billig, Windkraft ist riesig geworden, E-Autos wachsen schneller als gedacht und selbst Ölkonzerne reden inzwischen öffentlich von Energiewende. Und das ist eigentlich die gute Nachricht. Im Grunde genommen wollte ich eigentlich eine gute Nachricht erklären, aber ich muss das in diesem Zusammenhang ein wenig ausdifferenzieren. Politik, Technologie und gesellschaftlicher Druck haben offenbar doch etwas gewirkt. Nicht genug, aber eben auch nicht nichts. Und genau hier passiert der große intellektuelle Salto rückwärts der rechtspopulistischen Medienlandschaft. Denn dort heißt es jetzt, aha, das schlimmste Szenario war also übertrieben. Alles war also wieder Panikmache. Nein, das ist es eben nicht. Das ist ungefähr so, als würde die Feuerwehr sagen, gut, das ganze Haus brennt wahrscheinlich doch nicht komplett nieder. Und jemand schreit dann, ja siehste, also war das Feuer erfunden. Nein, die Küche brennt eben trotzdem. Und ehrlich gesagt steckt da sogar eine ziemlich paradoxe Wahrheit drin. Vielleicht ist das Worst-Case-Szenario heute unwahrscheinlicher, weil man vorher so massiv davor gewarnt hat. Das vergisst man eigentlich immer ganz gerne auch in der Diskussion. Das soll nicht heißen, dass ich ein großer Fan von Worst-Case-Szenarien bin. Das soll einfach nur diesen Zusammenhang nochmal darstellen. Denn wenn du jahrelang Druck machst, Technologien förderst, Emissionen reduzierst und Unternehmen zwingst, umzudenken, und dann wird das schlimmste Szenario unwahrscheinlicher, dann ist das nicht die Widerlegung der Warnung. Das ist im besten Fall ein Hinweis darauf, dass die Warnung teilweise funktioniert hat. Aber natürlich verkauft sich das nicht so schön wie beispielsweise Klimalüge aufgeflogen mit drei Ausrufezeichen und einem Thumbnail, auf dem irgendein Moderator aussieht, als hätte er gerade Beweise für Atlantis gefunden. Und man muss aber auch fair sein an dieser Stelle, denn die Klimakommunikation hatte teilweise wirklich ein Problem. Denn manche Medien und Aktivisten haben dieses Worst-Case-Szenario behandelt wie den Standardfahrplan der Zukunft. Das war wissenschaftlich oft ein bisschen zu verkürzt. Nur aus, man hat teilweise überdramatisiert, folgt eben nicht. Dann ist alles eben harmlos. Die realistischen Szenarien liegen immer noch irgendwo bei 2,5 bis 3 Grad Erwärmung und 3 Grad sind nicht, ach, wird ein bisschen wärmer. 3 Grad bedeuten mehr Hitzewellen, mehr Dürren, stärkere Starkregen, Probleme für Landwirtschaft, höhere Kosten, mehr Stress für Infrastruktur. Das ist kein Weltuntergangsfilm, aber das ist eben auch kein Wellnessurlaub. Und genau diese Zwischentöne gehen heute komplett verloren. Im Internet gibt es dann nur noch, wir sterben alle in 10 Jahren oder alles war erfunden, Bruder. Dabei ist die Realität viel langweiliger und deshalb wahrscheinlich wahrer. Die Menschheit fährt vermutlich nicht mit Vollgas gegen die Betonwand, aber wir bremsen auch nicht so elegant ab. Wir schrammen eher kontrolliert in die Leitplanke. Und ganz ehrlich, für unsere Spezies ist das doch irgendwie historisch gesehen schon fast eine Erfolgsgeschichte. Das ist mein kleiner Kommentar zu der aktuellen Debatte.
Das kennt wahrscheinlich jede Abteilung in einem Unternehmen auch, die einfach geräuschlos gut arbeitet und kein Problem passiert. Und dann sagen, oh, das ist aber völlig, völlig overstaffed. Da können wir nochmal 30% raussqueezen und dann, sagt der Typ, der nie so richtig in Corporate gearbeitet hat. Ne? Also, liebe Grüße.
Schön, dass du das noch anfügst.
Selbstverständlich. So, wir nehmen relativ knapp vor dem Veröffentlichungstermin um Mitternacht auf. Also ich muss ja noch schneiden, deswegen vergleichsweise knapp. Weil ich unterwegs war die letzte Woche in einem sehr langsamen Wohnmobil auf europäischen Autobahnen und die Fahrt war, wie üblich, ziemlich zäh. Die Familie war nicht dabei und zum Zeitvertreib habe ich dann angefangen, mal so zu suchen, ob ich eigentlich E-Lkw sehe auf den Straßen. Und das war nicht so einfach. Ich erkenne ja auch gar nicht unbedingt jedes Modell, ist völlig klar. Ich kann auch so gerade bei dem Gegenverkehr nicht das Kennzeichen lesen, ob da vielleicht bei den Deutschen eine E mit draufsteht. Also ja, aber ich habe so, wann immer es ging, über viele, viele Stunden nach einem E-Lkw gesucht, auch die, die ich da mal überholt habe, im Stau oder so, und exakt keinen gespottet. Das hat mich ein wenig überrascht. Wahrscheinlich ist meine Erwartung auch viel zu hoch gewesen, aber so getrieben durch die ganzen tollen Erfolgsgeschichten der letzten Monate, die wir hier im Weekly, aber vor allem auch in den Interviews gehört haben, die machen ja so, also mir mindestens so richtig positive Stimmung. Ja, es gibt gute Fahrzeuge, die rechnen sich auf, die Ladeinfrastruktur kommt, da sind Unternehmer, Klammer auf, die oft so heißen wie Unternehmen, Klammer zu, die Bock haben, die Aufbruchstimmung versprühen. Da kann man den Eindruck gewinnen, dass das läuft. Was soll denn jetzt noch schiefgehen? So, und zu dem Thema hat mir dankenswerterweise in meiner Content-Lücke der letzten Woche eine treue Hörerin und deine Urlaubsvertretung, lieber Timo, damit jetzt auch irgendwie meine Urlaubsvertretung, einen Artikel aus einer schwedischen Tageszeitung geschickt. Lieben Dank dafür, Lydia. Die Tageszeitung Dagens Nyheter. Und der Titel lautet:
So lobbar Scania und Volvo für senkte Klimatkrav.
Das war ganz schön lang geübt, kam gut raus. Ne? Also die Zeitung hat eine Recherche veröffentlicht, die anhand interner E-Mails zwischen Scania, Volvo und der schwedischen Regierung nachzeichnet, wie die beiden größten privaten Arbeitgeber Schwedens, vielleicht auch ein wichtiger Punkt, das ist ein riesiges Unternehmen, wirtschaftlich super relevant, wie die seit Oktober 24 systematisch daran gearbeitet haben, die EU-CO2-Flottenziele für schwere Lkw aufzuweichen. Und das Bemerkenswerte an diesem Bericht, finde ich, ist jetzt nicht das Lobbying an sich, das gehört ja grundsätzlich schon irgendwie dazu, aus allen Richtungen, sondern eher, wie eng die Regierung dabei mitgespielt hat und wie wirksam die Kampagne am Ende war. Im Kern geht es bei dem ganzen Ding um die Vermeidung von Strafzahlungen fürs Nichterreichen dieser Grenzwerte, vor der man eben Sorge hat. Am 13. Oktober 2024 schreibt der Scania-CEO an EU-Klimakommissar Hoekstra und fordert dringendes Handeln bei den CO2-Vorgaben. 2 Tage später kontaktiert Scania dann auch das schwedische Regierungsbüro, leitet denselben Brief weiter und bittet um ein Treffen, um das Denken näher zu erläutern. Es folgt eine intensive Kommunikation auf hoher Ebene Mitte November. Zeitgleich zu den Klimaverhandlungen in Brasilien trifft dann der schwedische Premier die CEOs der 3 größten europäischen Hersteller, Scania, Volvo und Daimler. Die Pointe am Rande: die können alle Schwedisch, weil sie alle Schweden sind. Auch die CEO von Daimler Trucks ist Schwedin. Also nur um zu unterstreichen, wie wichtig das ist, finde ich. Ich finde sowas mal bemerkenswert und auch, also ein Fun Fact, aber auch wichtig für die Geschichte. Da sitzen also mehr als 50% des Marktes für schwere Nutzfahrzeuge zusammen und sind eben alles Schweden. Laut den E-Mails, die DN, das ist die Abkürzung der Zeitschrift, die DN gesehen hat, bittet der Premier die Konzerne dann aktiv um Unterlagen, um die EU-Verhandlungen mit den anderen Mitgliedstaaten vorzubereiten. Scania liefert daraufhin auch nicht nur eine Argumentation, sondern ganz konkrete Vorschläge, wie die Emissionsvorgaben geändert werden sollen. Volvo schickt dann im November ebenfalls eine Liste von Forderungen nach gelockerten, verschobenen Klimazielen zur, Quotes, Verteidigung der globalen Wettbewerbsfähigkeit. Und die Kampagne wirkt, denn als Schweden im Januar in die EU-Verhandlungen einsteigt, übernimmt die Regierung mehrere Argumente direkt von den Herstellern, nachweisbar über die Verhandlungsinstruktion, die diese Zeitung einsehen konnte. Die Regierung fordert unter anderem, die große Überprüfung des gesamten Regelwerks auf 26 statt 27 vorzuziehen, genau wie von den Unternehmen schon gewünscht. Und am 30. März beschließt die EU dann schließlich eine Änderung, die dem Scania-Vorschlag vom November dann ganz ordentlich ähnelt. Es geht dann im Artikel auch ein bisschen um die Details der Regulierung. Die EU-Vorgaben verlangen so einen stufenweisen Rückgang. 15% weniger bis 25, 45% weniger bis 30 und so weiter. Und bisher mussten Hersteller eigentlich relativ stark überperformen, um Gutschriften zu sammeln. Und durch diese März-Entscheidung bekommen sie nun aber für jedes einzelne Jahr, in dem sie dieses 15%, das relativ niedrige Ziel, bis 2019 erfüllen Credits und die sind 7 Jahre lang nutzbar und die können sie quasi aufsparen. Dieses Ziel haben die aber quasi sowieso schon erreicht durch ihre effizienten Dieselmotoren und können so quasi einen großen Vorrat an Gutschriften anhäufen, mit dem sie dann im Grunde dieses 45%-Ziel bis 2030 abdecken können. Und die Schlussfolgerung der Zeitung ist auch, ja, da muss man im Grunde gar nichts mehr machen, der Drops ist dann schon fast gelutscht. Die Folgen: das unabhängige ICCT schätzt in einem wohl noch unveröffentlichten Bericht, dass durch die Änderung rund 200.000 weniger E-Lkw bis 2030 auf Europas Straßen sein werden. Der E-Anteil im Verkauf wird sich der Berechnung nach halbieren von 31% auf 16%. Transport und Environment, die machen ähnliche Rechnungen, kommen auf eine Reduktion von knapp 23%. Man warnt, dass so eine sehr starke Absenkung der Ambitionen super fatal ist, natürlich gerade jetzt, wo die Dieselpreise steigen, wo weniger Null-Emissionsfahrzeuge bedeuten, eben eine Verstetigung der Abhängigkeit von Öl. Und auch für Schweden selbst droht es dann teuer zu werden, denn höhere Lkw-Emissionen erschweren natürlich das Erreichen der nationalen Klimaziele, was wohl laut Klimapolitischem Rat 8 bis 40 Milliarden Kronen an EU-Strafen nach sich ziehen könnte. Durch 10 sind wir bei Euro, also bis 4 Milliarden Euro. Und nur so als Randnotiz zur Einordnung: in 24 stiegen die Emissionen des Schwerlastverkehrs in Schwedens nämlich um sagenhafte 35%. Höchster Stand seit 2015, vor allen Dingen durch Änderungen bei Regelungen zur Beimischungsquote für Diesels. Für Diesel. Beide Konzerne bestreiten natürlich, ihre Klimaziele zu senken. Man stehe fest zu seinen Zielen, man wolle, Quotes, am liebsten schon morgen nur noch E-Lkw verkaufen. Es fehle lediglich an Politik für den gesamten Wandel des Transportsektors. Bemerkenswert ist dabei, in den E-Mails, die DN gesehen hat, bedankt sich Scania wohl sehr ausdrücklich bei der schwedischen Regierung für die Unterstützung bei der Anpassung der EU-Klimavorgaben. Klassisches, kurzfristiges ins Knie schießen, finde ich. Ohne klare Ziele für den Umstieg wird natürlich auch weniger Ladeinfrastruktur gebaut und weniger E-Lkw von europäischen Herstellern in den nächsten 3 Jahren öffnet dann aber genau den chinesischen Herstellern mit ihren günstigeren E-Lkw die Tür. Man schafft sich kurzfristig Luft, aber sabotiert sich doch ganz hart selbst. Also so wirkt es zumindest auf mich. Disclaimer, der gilt natürlich für alle unsere Geschichten, aber hier finde ich es vielleicht nochmal wichtiger. Wir berichten hier natürlich nur, was in dem Artikel steht. Die Quellen selbst, auch weil sie schwedisch sind und wir diese E-Mails natürlich niemals gesehen hätten, können wir das nicht überprüfen, sondern müssen damit arbeiten, was diese Zeitung hier veröffentlicht. Ich finde, die Geschichte unterstreicht auch wieder mal, wie unglaublich komplex diese Transformation ist und wie unterschiedlich die wirtschaftlichen Interessenslagen dabei sind zwischen diesen vielen, vielen Akteuren in ganz unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen, in ganz unterschiedlichen Ländern. Und irgendwie, um jetzt noch was Positives oder so ein bisschen Galgenhumor drin zu finden, ist auch mal abwechslungsreich, dass auch so ein Land mit einem eigentlich ordentlichen Nachhaltigkeits-Halo-Effekt, wie eben eines der skandinavischen Ländern bei der Transformation querschießt und es nicht immer deutsche Regierungsvertreter aus egal welcher Partei sind. Man freut sich heutzutage ja schon über die kleinsten Dinge. Verlinkt in den Shownotes, aber ist eben auf Schwedisch und auch paywalled. Darum haben wir es jetzt hier ausführlich erklärt.
Ich habe zum Abschluss noch zwei Kurzmeldungen. Fangen wir mit der ersten an. Google Maps Plattform hat neue jährliche Karten für Baumkulturen wie Kaffee, Kakao, Ölpalme und Kautschuk veröffentlicht. Laut Google sind das die ersten frei verfügbaren pantropischen 10-Meter-Karten für Kakao, Kaffee und Kautschuk. Die Karten wurden mit Googles Satellite Embedding Dataset aus dem Bereich Google Earth AI erstellt und sind ein zentrales Element der Forest Data Partnership, einem internationalen Bündnis zur besseren Überwachung von Wäldern und Lieferketten. Ziel ist hier mehr Transparenz bei Rohstoffen, die oft mit Entwaldung verbunden sind. Das heißt, es wird leichter zu erkennen, wo diese Kulturen angebaut werden und ob ihr Abbau mit Waldverlust zusammenhängen könnte. Das hilft dann Unternehmen, Forschenden und Behörden, Lieferketten besser zu überwachen und Entwaldung genauer nachzuverfolgen.
Wie viel gasturbinenbetriebene Datacenter gleicht sowas aus? 12.
Ja. Und dann noch eine Meldung von der UN-Generalversammlung, denn die hat eine neue Resolution veröffentlicht, die den Druck auf alle Staaten erhöht, beim Klimaschutz nachzulegen. Sie schützt damit die Linie des Internationalen Gerichtshofs, wonach Staaten verpflichtet sind, das Klimasystem zu schützen. Die Klimakrise wird dabei als existenzielle Bedrohung anerkannt. Kurz gesagt, Klimaschutz ist nicht mehr nur politische Kür, sondern wird immer stärker als staatliche Pflicht verstanden. Und dazu passt auch, dass die UN bereits das Recht auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt als Menschenrecht anerkannt hat. Wie ich finde, ein gutes Signal.
Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Habt ein schönes Wochenende. Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen. Neue Weekly-Folgen gibt es jeden Freitag und jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Folge mit Gast. Bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns unter podcast@dgig.show.